Ich lese den Predigttext aus Matthäus 6. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon.
Liebe Greifbargemeinde, ich möchte heute in der Predigt mit euch einen Spaziergang machen. Einen Spaziergang aus euren Wohnungen an einen ganz besonders interessanten Ort. Wir besuchen eine Müllhalde. Das sind alles übrigens Bilder aus Greifswald, die jetzt kommen, und sie zeigen den Weg aller Dinge. Irgendwann landen sie nämlich alle ausnahmslos in einem Mülleimer. Irgendwann transportiert sie dann die Müllabfuhr aus unserem Leben heraus. Und irgendwann landet dann alles hier, auf einer Müllhalde. Und jetzt müssen vor allen Dingen die unter uns ganz tapfer sein, die irgendetwas mit einer Universität zu tun haben. Weil auch das landet irgendwann auf einer Müllhalde. Auf einer Müllhalde an der Ladeboer Chaussee wurde im Juni eine Zahl von ein paar tausend universitären Büchern aus der UB gefunden. Es soll aber alles seine Ordnung gehabt haben. Und es kommt noch schlimmer. Jetzt müssen noch ein paar andere sehr tapfer sein. Auch das Heiligsblechle. Irgendwann landet's auf dem Müll. Das Dramatische daran ist, irgendwann waren alle diese Dinge neu, glitzernd, schön und attraktiv. Irgendwann haben sie uns angelockt und wir haben gesagt, dafür zahle ich Geld. Das ist es, was ich unbedingt haben muss. Das sind die Dinge, von denen Astrid Lindgren so unüberbietbar klar sagt, Seligkeitsdinge. Und dann kommen die Motten, der Rost, oder Diebe. Und irgendwann sind die Dinge dann alt, unattraktiv und hässlich. Und dann will sie niemand mehr haben. Und das ist der Gang aller Dinge. Wir sind nichts anderes als eine Zwischenposition zwischen, sagen wir, Amazon, BMW, Apple Store und Globetrotter auf der einen und der Müllhalde auf der anderen Seite. Ein kleines Stückchen dazwischen decken wir ab. Was einst Schatz war, ist irgendwann Müll. Man könnte auch sagen, Schätze sind Müll im Wartestand. Ich kann es natürlich auch ein bisschen akademischer ausdrücken, mit einer mathematischen Formel gesagt, Müll ist Schatz plus Zeit. Ganz einfach. Und darüber spricht Jesus hier mit uns in Gottes Wort. Das ist sein Thema. Und er packt das mit einer gehörigen Portion Ironie und mit einer gehörigen Portion Ernst an. Und dann sagt er, ich sag euch, was mein Rat ist, ihr Lieben. Lasst es. Lasst einfach das Schätze sammeln. Hört auf damit. Sammelt euch keine Reichtümer auf Erden. Punkt. Okay. Das ist eine ziemlich klare Ansage. Nehmen wir einen Moment lang an, dass wir hier geneigt sind, gut zuzuhören, wenn Jesus etwas mit uns besprechen möchte. Nehmen wir weiterhin an, dass uns das Argument nicht völlig kalt lässt, Müll gleich Schatz plus Zeit. Nehmen wir auch noch einmal an, dass wir unser Leben gerne so einrichten möchten, wie es uns Jesus vorschlägt. Nehmen wir das alles einmal an. Dann sind wir ganz schön aufgeschmissen. Denn ich stelle mir vor, ganz abstrakt, Jemand unter uns habe gerade eine Familie gegründet. Das erste Kind ist da. Die Zeit der Provisorien ist vorbei. Ihr richtet euch ein. Da ist viel anzuschaffen. Da wird auch schon mal über das erste eigene Haus nachgedacht. Ein größeres Auto muss sein. Vielleicht auch eine Versicherung für später, falls die Kinder mal studieren wollen. Und die Wohnung, ja, die soll ja auch schön sein. Bloß nie wieder Studentenbude. Und dann kommt Jesus und sagt, hör mal, lass das doch mal einfach mit dem Schätze sammeln auf Erden. Ganz einfach. Oder ich stelle mir vor, jemand unter uns ist noch ziemlich skeptisch, wenn es um den Glauben geht. Kann er denn überhaupt Jesus über den Weg trauen, wenn es ihn denn überhaupt gibt? Also gibt im Sinne von lebendig, an mir interessiert, irgendwie tätig in dieser Welt? Und wird das meinem Leben eine gute Richtung geben, wenn ich mich auf ihn einlasse, wie es ja anscheinend die Überzeugten hier im Raum immer so von sich behaupten? Und dann kommt Jesus, dieser schmerzbefreite Spaßverderber, und sagt krasse und völlig weltfremde Dinge. Hör mal, lass das einfach mit dem Schätze sammeln auf Erden. Und dann stelle ich mir vor, unter uns denkt jemand ganz viel über den Glauben nach. Er meint es ernst. Er will nicht einfach nur so ein bisschen christliche Kultur, Weihnachten und ein bisschen schöne Stimmung. Nee, er will leben mit Gott im Alltag. Nachfolge, lebendig und mündig. Christ sein. 7 Tage die Woche, 24 Stunden. Sich verändern. Aber wie soll das gehen? Wie soll ich das machen, keine Schätze zu sammeln? Wie soll ich das machen, wenn ich doch wohnen, essen, trinken, mich kleiden, mich versichern, kommunizieren soll und dabei doch bitte nicht zum komischen Einsiedler werden möchte? Muss ich komisch werden, wenn ich Jesus nachfolge? Darf ich mich denn an nichts mehr freuen, wenn ich im Glauben weiterkommen möchte? Man hat seit den Zeiten der ersten Christen versucht, diese klare Ansage, die Jesus hier macht, Stopp, Schätze sammeln, irgendwie zu verstehen, ernst zu nehmen und damit zu leben. Ein erster Versuch, nehmen wir es einfach wörtlich. Kein Reichtum, keine Schätze. Und vielleicht denkt der eine oder die andere jetzt an die erste Gemeinde, damals in Jerusalem. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Wer ein Grundstück besaß, verkaufte es. Niemand sollte viel besitzen, aber niemand sollte Mangel leiden. Eine Zeit lang gab es keine Armut, das Teilen funktionierte. Nicht sehr lange. Irgendwann ist die Lage in Jerusalem so prekär, dass Paulus eine Kollekte im gesamten Mittelmeerraum anleiern muss, um die Christen in Jerusalem aus bitterster Not zu retten. Oder ihr denkt vielleicht an manche Klöster, an Bettelorden, an Christen, die aus der geschäftigen Welt ausziehen und radikale Armut leben, ganz angewiesen auf das, was Gott ihnen täglich als Brot auf den Tisch legt. Unter dem Strich ist das aber so. Über die Jahrhunderte konnte das der Lebensstil einiger weniger sein, aber nicht aller. Keine sehr befriedigende Antwort. Ein zweiter Versuch, wir nehmen das gerade mal nicht mehr wörtlich. Wir verstehen das, übrigens Theologen sind in dem, was jetzt kommt, super klasse. Wir nehmen das alles mal mehr innerlich. Es geht gar nicht, Jesus, darum, dass wir keine Schätze sammeln. Das steht da zwar, aber das meint er gar nicht wirklich so ernst. Wir sollen nur unser Herz nicht an sie hängen. Etwas besitzen ist nicht so schlimm, aber solange wir nicht gierig werden, ist es ganz okay. Wenn Jesus sagt, sammelt keine Schätze, meint er nicht vordergründig, sammelt keine Schätze. Aber was denn eigentlich? Die Antwort macht es uns leichter. Aber vielleicht geht es euch auch so, dass ihr schon merkt, sie macht es auch ein bisschen bequem und vielleicht zu einfach. Also funktioniert auch nicht. Ein dritter Versuch. Wir nehmen es doch wieder wörtlich, aber nicht für uns. Es gibt eben unter den Christen die Normalen, die leben ihr Leben wie alle in der Welt. Und das ist auch okay, solange sie es nicht allzu schlimm treiben. Und dann gibt es die fromme Elite. Das sind Menschen, die leben ein bisschen radikaler und sie erfüllen die Ratschläge Jesu, sind also arm, ehelos und gehorsam. Und das sind sie ein bisschen sozusagen stellvertretend für uns alle. Hauptsache, irgendjemand in der Christenheit hält sich an das, was Jesus sagt. Schließlich sind ja auch damals nicht alle Menschen mit Jesus durch die Gegend gezogen. Ein paar blieben zu Hause bei ihren Familien. So what? Das Problem ist, auch hier entziehen wir uns ein ganz klein bisschen dem, was Jesus tatsächlich hier sagt. Ein letzter Versuch muss noch sein. Wir nehmen uns vor allem unser inneres Streben vor. Jesus meint demnach, wir sollen überhaupt und ganz aufhören zu begehren. Schätze sind Seligkeitsdinge. Schätze. Wir kriegen das nur hin, wenn wir aufhören, irgendetwas zu begehren. Wenn wir unser Herz dazu erziehen, nichts mehr zu wünschen, dann wird alles gut. Manche religiöse Tradition funktioniert genau so. Sie sagt, unser Problem sei, dass wir unser Herz überhaupt an etwas hängen. Unser Problem ist unser Wünschen, Trachten und Streben. Und das alles, unser Wünschen, Trachten und Streben, führt nur zu Leiden. Könnten wir das abstellen, dann wäre es okay. Das klingt richtig fromm, ist aber vollkommen falsch. Denn Jesus sagt nicht, hängt euer Herz an gar nichts. Habt keine Schätze. Gott hat uns so geschaffen, dass wir unser Herz an etwas hängen müssen. Gott hat uns so gemacht. Wir sind die Kreaturen, die begehren. Wir sind die Kreaturen, die unbedingt ihr Herz an etwas verlieren müssen. Wir sind die Wesen, die von Natur aus Schatzsucher sind. Jesus sagt nicht, das ist böse. Ganz im Gegenteil. Jesus sagt etwas völlig anderes. Aber was sagt er denn nun eigentlich? Die Lösung. Dazu müssen wir nochmal genau hinschauen und den Gedanken folgen, die Jesus uns in Kopf und Herz pflanzen möchte. Es sind genau 4 ernste Bitten, die Jesus an uns richtet. Die erste Bitte heißt tatsächlich, häng dein Herz bitte nicht an einen falschen Schatz. Häng dein Herz bitte nicht an einen falschen Schatz. Und dann wird er ziemlich ironisch, und ich habe am Anfang der Predigt versucht, das so ein bisschen nachzuerzählen. Er sagt, da hast du dir also so einen Schatz zugelegt. Jetzt denk mal nach. Müll ist gleich Schatz plus Zeit. Und das ist eine ganz nüchterne Auskunft und überhaupt keine moralische Bewertung. Das ist einfach der Gang der Dinge. Mach dir das mal bitte Kraft deiner Vernunft klar. Wenn die Motten den Schatz nicht kaputt machen, dann tut es der Holzwurm. Wenn es der Holzwurm nicht kaputt macht, dann tut es der Rost. Wenn es der Rost nicht tut, dann tut es die Bande, die nachts durchs Dorf zieht und blitzschnell die Schätze aus den Häusern klaut. Wenn es die Diebe nicht sind, ich ergänze Jesus ganz leicht, dann sind es irgendwann deine gierigen kleinen Kinder, die nur darauf warten, dass du endlich tot bist. Häng dein Herz nicht an Vergebliches. Es lohnt nicht. Paulus sagt mal an anderer Stelle übrigens, er wolle mit Besitz so umgehen, dass er ihn habe, als hätte er ihn nicht. Das heißt so ungefähr nur auf Zeit, geborgt, genutzt, genossen, aber mehr auch nicht. Stellt euch mal einen kleinen Moment folgendes Gedankenexperiment vor. Ihr seid auf Reisen und irgendjemand hat euch eine Hotelübernachtung spendiert. Und nun kommt ihr in das Zimmer und seid erstmal so richtig enttäuscht. Die Matratzen taugen nichts, das Bild an der Wand ist ein billiges Plakat, der Fernseher ist zu klein und die Minibar hat nicht mal eine kleine Eismaschine. Und dann geht ihr los in die Stadt. Ihr kauft zunächst einmal einen riesigen Fernseher, 1,20 Meter im Durchmesser. Eine Soundanlage darf auch nicht fehlen, dazu einen neuen Kühlschrank. Dann in der Galerie ein richtig tolles Bild und beim Möbelausstatter ein paar erstklassige Matratzen. Das alles bringt ihr in euer Hotelzimmer. Geht's noch? Fragt eine ganz kleine, vernünftige Stimme. Wisst ihr nicht, dass ihr in Kürze auschecken werdet? Ja, so einen Schwachsinn würde doch niemand ernsthaft in Erwägung ziehen, oder? Jesus sagt, denk mal nach. Auch du checkst irgendwann aus. Sei vernünftig. Investiere nicht in falsche Schätze. Zweite Bitte. Mach dir klar, dein Herz läuft immer hinter deinem Schatz her. Und jetzt redet Jesus überhaupt nicht mehr ironisch. Jetzt redet er ganz behutsam und zart mit uns. Guck dir an, wie das läuft, sagt er. Was auch immer dein Schatz ist, in den du investierst, wofür auch immer du dein Lebenskapital einsetzen wirst, es ist ganz sicher, dein Herz wird sich Hals über Kopf darin verlieben. Dein Herz folgt deinem Schatz, ganz sicher. Pass auf, in was du investierst, dein Herz wird folgen. Und die Pointe ist, dass das auch genau umgekehrt funktioniert. Ich kann meinem Herzen demnach die Richtung weisen, indem ich meine Ressourcen investiere. Ich kann mein Geld, meine Zeit, meine Kraft investieren, an ganz bestimmte Schätze binden und ich kann mir sicher sein, mein Herz läuft hinterher. Aber es funktioniert so rum. Was mein Schatz ist, wird auch der Grund meines Herzens sein, hinterherzulaufen. Das dauert nicht lange und schon brennt das Herz, schlägt höher, ist erfüllt, klopft wie verrückt, wenn es nur diesen Schatz erblickt. Es müsste nur der richtige Schatz sein. Die dritte Bitte, unterschätze nicht die Macht des Geldes. Und das ist nur interessant, Jesus betreibt hier wieder Aufklärung und er appelliert an unser Freiheitsempfinden. Er sagt, denk doch bitte nicht, Geld ist nur ein Ding. Weit gefehlt, denn Geld ist wie ein Gott. Er nennt ihn Mammon. Geld möchte gerne in der Liga der starken Herrscher spielen. Geld hat den Anspruch, wie ein Gott zu sein. Und wem Mammon dann gnädig ist, dem ist er gnädig. Wem nicht? Dem nicht. Du kannst nicht mit Mammon spielen, als wäre er ein Spielzeug. Du kannst nicht Mammon wie einen Knecht behandeln. Mammon ist ein Herr, ein Gott, der dich unterwirft. Und ehe du dich versiehst, tanzt du nach seiner Pfeife, bist mit nichts mehr zufrieden, musst immer mehr haben, gönnst deinem Nachbarn nicht mehr das Schwarze unterm Fingernagel, bist geizig, bist gierig, bist neidisch, bist geplagt von Habsucht und sorgst dich wie Onkel Dagobert um dein bisschen Hab und Gut. Dein Herz läuft dann nicht nur dem Schatz hinterher, es ist gekettet an einen unbarmherzigen Gott. Und da sagt Jesus, sag mal, willst du das wirklich? Wenn doch alles vergänglich ist, willst du dich wirklich von Mammon herumkommandieren lassen? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Und darum, das Letzte, investiere lieber in das Unternehmen, das Gott in dieser Welt hat. Investiere in Gottes Unternehmen auf der Welt. Das klingt ein bisschen komisch, aber es ist nichts anderes als mein Versuch zu übersetzen, was Jesus hier sagt. Sammle dir Schätze im Himmel. Heißt bei mir, investiere in Gottes Unternehmen auf Erden. Wieso ist das dasselbe? Schätze im Himmel sammeln und in Gottes Unternehmen auf Erden investieren. Das ist deshalb dasselbe, weil ich nicht möchte, dass ihr auf dumme Gedanken kommt. Was wären dumme Gedanken? Dumme Gedanken wären, wenn ihr jetzt denkt, ihr könntet durch aufopferungsvolles Dasein und Verzicht auf jeden Reichtum euch mal so eben den Himmel verdienen. Da wären wir aber hübsch auf dem Holzweg. Den Himmel kann man sich nämlich nicht verdienen. Den bekommt man geschenkt oder gar nicht. Denn Jesus hat seine ganze Energie, sein ganzes Dasein in uns investiert. Sein Herz schlägt für uns. Und darum hat er alles getan, damit wir Gottes freie Kinder werden können für Zeit und Ewigkeit. Als wir getauft wurden, hat Gott uns ein Versprechen mitgegeben. Für dich, hat er gesagt, ist gesorgt, endgültig. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, ich habe dich erlöst. Du bist mein, du bist mir recht, mein liebes Kind. Jeder Sonntag im Jahr hat so ein Thema und das eigentliche Thema dieses Sonntags heute ist unsere Taufe. Und wir werden erinnert, das ist dir geschenkt, der Himmel ist dir geschenkt. Du bist mein Schatz, ich investiere alles für dich. Und dann fragt Jesus, wenn wir das mal geklärt haben, was machst du jetzt mit dem Rest deines Lebens? Wofür willst du dich einsetzen? In was investieren? Wohinter soll dein Herz herrennen? Mammon? Den Schätzen, die nur Müll im Wartestand sind? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Komm, investiere in Gottes Unternehmungen. Was sind Gottes Unternehmungen? Menschen sind Gottes Unternehmungen. Schätze im Himmelreich sammelt, wer in Gottes geliebte Menschenkinder investiert. Schätze im Himmelreich sammelt, wer seine Ressourcen dahin schickt, wo sie Gottes Wünsche und Pläne brauchen. Schätze im Himmelreich sammelt, wessen Herz hinter den Ressourcen hersprintet und Feuer fängt für Menschen, die Gott mit seiner Liebe beschenken will. Meine Ressourcen für Kinder, damit sie gesundes Wasser, ordentliche Ernährung und eine gute Schulbildung bekommen. Meine Ressourcen für Menschen. Und übrigens, trotz allem auch 2018 und trotz allem, was so gerade an Theater im Sommer an uns vorbeigezogen ist, für Menschen, die aus Krieg und Unterdrückung zu uns fliehen. Meine Ressourcen für den, der keinen hat, der sich um ihn kümmert. Meine Ressourcen für die, die von Gottes Liebe noch nie in ihrem Leben wirklich gehört haben. Meine Ressourcen sind Kapital, das mir anvertraut ist, dass ich investieren kann in die Dinge, die Gott am Herzen liegen. Und mich bewegt das gerade in diesen Tagen, was diese mutigen Spezialisten als Taucher in Thailand versuchen, wie sie ihr Leben investieren. Es sind in der Regel Hobbytaucher, hochspezialisierte Menschen, ein paar Profis dabei, aber die wirklichen Stars sind Hobbytaucher aus England, die ihr Leben investieren, die jetzt nicht darüber nachdenken, ob sie sich einen neuen Maßanzug kaufen können und ob ihr alter Austin irgendwas noch ein Jahr länger läuft oder nicht. Sondern sie sind ganz ausgerichtet darauf, diese Jungs aus der Höhle rauszuholen. Sie riskieren ihr Leben. Sie gehen hinein in enge Tunnel, wo man die Hand vor Augen nicht sieht, unter starker Strömung. Sie wagen es, sich durch enge Löcher zu quetschen. Und wenn sie sich umdrehen, finden sie manchmal den Eingang nicht mehr, aus dem sie gerade gekommen sind. Sie ziehen sich an einem Seil entlang und einer vorne, einer hinten und dazwischen immer einer von diesen Jungs, um sie rauszuholen. Das ist ein unglaubliches Bild für das Investment in Menschen. Gottes geliebte Menschenkinder. Und die Pointe bei dem Ganzen ist, unser Herz wird angesteckt werden. Es wird brechen, weil Gottes Herz bricht, wenn jemand nicht bekommt, was er zum Leben braucht. Es wird jubeln, weil Gottes Herz jubelt, wenn Not gelindert wird. Es wird heftig schlagen, wenn ein Mensch anfängt, Jesus zu vertrauen, weil Gottes Herz heftig schlägt, wenn ein Mensch auf dem Weg zum Glauben ist. Es wird vor Freude platzen, wenn Gottes Volk in der Stadt wächst und gedeiht und ein Segen ist für die Menschen, weil genau das es ist, wozu uns Gott Mittel und Möglichkeiten anvertraut. Unser Herz schlägt dann im Gleichtakt mit Gottes Herzen. Und die Pointe ist, alles, was dabei passiert, ist nicht Müll im Wartestand, sondern hat Ewigkeitswert. Dinge, die in der Ewigkeit noch Bestand haben werden. Schätze ohne Verfallsdatum. Da kommt weder die Motte noch der Holzwurm, weder Rost noch Dieb, noch jene anderen Kreaturen, die ich eben nannte. Nichts werden wir in die Ewigkeit mitnehmen. Nichts. Nur Menschen. Menschen, in die wir investiert haben, wie es uns Jesus ans Herz legt. Und darum haben wir übrigens in dieser Gemeinde niemals ein schlechtes Gewissen. Niemals. Wenn wir euch bitten, bringt euch ein, helft mit. Gebt euer Geld, eure Kraft, eure Gaben. Investiert in Gottes Unternehmen. Euer Herz wird hinterherlaufen und es wird froh werden, wenn es diesen Schatz erblickt. Kommen wir zum Schluss. Wir hatten begonnen mit der Frage, wie wir denn so leben können in dieser Welt als Menschen, die keine vergänglichen Schätze sammeln. Wie lebe ich als junge Familie, als Student, wie lebe ich als Älterer, wie lebe ich als Alleinstehende? Wie soll ich mich dem anvertrauen, wenn ich noch so skeptisch bin? Ich glaube, Jesus arbeitet hier mit uns an einer entscheidenden Frage. Wenn ich hinter den Schätzen her bin und Mammon diene, dann werde ich die Schätze dieser Erde lieben und die Menschen benutzen. Wenn ich in Gottes Unternehmungen investiere, dann werde ich die Dinge dieser Welt benutzen und die Menschen lieben. Die Dinge nutzen und die Menschen lieben oder die Dinge lieben und die Menschen benutzen. Das ist die Frage. Die andere Frage ist, hinter wem unser Herz herlaufen soll. Laufen wird es auf jeden Fall. Hinter dem Müll im Wartestand oder hinter dem, was unkaputtbar ist. Und damit wir jetzt nicht ein bisschen komisch werden. Ich habe ganz viel Spaß mit meinen Spielzeugen. Vorzugsweise denen mit dem Apfel drauf. Und das ist ja ganz biblisch. Und ich bin ein ganz klein bisschen vernarrt in meine kleine Sammlung schöner Füller. Und ich stehe manchmal vor meinen Büchern und finde das ziemlich toll. Ich bin dankbar, in einem schönen Haus zu wohnen und weder frieren noch hungern zu müssen. Ich bin dankbar, dass für unser Alter gut gesorgt ist. Ich darf die Dinge nutzen und mich auch an ihnen freuen. Aber ich werde ihnen nicht dienen. Sie sollen dem dienen, wozu ich da bin. Ich glaube allerdings, dass es sich zeigen wird, welchem Schatz unser Herz hinterherläuft und welchem nicht. Ich glaube, wir werden, wenn unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, der Versuchung widerstehen, immer mehr, immer das Neueste, immer das Teuerste haben zu müssen. Wir werden es tatsächlich einfacher halten. Wir werden auch im ganz realen Sinne nicht noch mehr Müll produzieren. Vielleicht werden wir manches gar nicht mehr und anderes nicht mehr alleine haben. Ich frage mich ernsthaft, wozu muss eigentlich jeder Haushalt eine Bohrmaschine und einen Rasenmäher haben? Ich glaube, wir werden, wenn unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, großzügig werden, gerne mit anderen teilen, gerne verschenken, großzügig Trinkgeld geben, anderen unter die Arme greifen, die Arbeit der Gemeinde finanziell mittragen und Not lindern. Weil wir ja einfacher leben, haben wir freie Ressourcen. Und das ist übrigens unabhängig von der Höhe unseres Einkommens richtig. Ich glaube nicht, dass es Jesus darum geht, dass wir uns besitzmäßig nackig machen. Aber es geht darum, dass unser Herz immer sportlicher wird, wenn es hinter dem herläuft, was Gott so sehr am Herzen liegt, immer weiter wird und immer freigebiger und freier von Sorge, freier von Neid und Gier, immer froher, weil unser kleines Leben einer so großen Sache, nein, einem so großen Herrn, dienen darf. Wir werden diese Worte in der Bergpredigt weder sklavisch erfüllen, noch elegant umdeuten, sondern wir werden ihren Sinn verstehen und dann mit Herz und Hand immer mehr dem entgegenwachsen, was Jesus hier sagt. Ich glaube, wir werden, wenn unser Herz auf Gott ausgerichtet ist, unser Herz auch ein bisschen erziehen und bilden. Wir werden Schönes sehen, ohne es haben zu müssen. Wir werden Dinge aus der Hand geben, ohne daran zu zerbrechen. Und wir werden Gott den Vater, Jesus den geliebten Sohn, den Heiligen Geist Gottes mehr und mehr lieben. Und unser Herz wird eine neue Ordnung der Dinge lernen und erkennen, Größeres als ihn bekommen wir sowieso nicht. Er ist ewig, alles andere ist zeitlich. Und wenn Gottes Volk Jesus auf diesem Weg folgen will, dann ruft es. Amen.